Ja, lieber Andreas Fröhlich, du hast bereits die beiden ersten Bände von Eragon gelesen. Mit welchem Gefühl geht man in die Aufnahmen, wenn man jetzt hier 1000 Seiten Manuskript vor sich liegen hat und weiß, dass man die nächsten 3 Wochen im Studio verbringen muss?
Ja, was ist das für ein Gefühl? Also erstmal ist es natürlich eine Freude, dass man das jetzt wieder machen kann. Wieder zurück in diese Eragon-Welt steigen darf, zurück nach Alagaesia. Aber dann hat man natürlich auch ein bisschen Angst vor dieser Masse an Text. Das ist schon sehr, sehr viel. Also ich glaube, ich habe noch nie, also das weiß ich sogar, noch nie 24 CDs auf einmal eingelesen. Das ist schon ein ziemlicher Batzen. Und man hat natürlich Respekt davor, weil es sehr, sehr viel Text ist. Und die Frage stellt sich, hält man das durch? Stimmlich? Wird man nicht krank? Klingt dann irgendwann auf CD 7 plötzlich völlig heiser? Da passiert so einiges, aber in erster Linie freue ich mich total drauf und ich bin auch fit und guter Dinge, was das angeht, das jetzt einzusprechen.
Wenn du bei dieser Produktion jetzt startest, wird das bedeuten, dass du 3 Wochen lang komplett in diese Eragon-Welt abtauchst? Oder wie machst du das? Nimmst du dir morgens deinen Stapel Text, arbeitest den ab und gehst abends aus dem Studio wieder raus und vergisst diese Welt und lebst dein normales Leben weiter? Hat das einen Einfluss auf dein normales Leben?
Also ich kann mich daran erinnern, dass bei dem letzten Band von Eragon, dass ich nachts auch davon geträumt habe. Also dass in meine Träume immer Schlachtengetümmel eingespielt wurde. Also ich habe plötzlich von den Schlachten von Eragon geträumt. Ich habe das Beorgebirge plötzlich in meine Träume eingebaut, ohne dass ich das wollte. Also während man arbeitet, merkt man, dass einen diese Welt von Eragon doch ziemlich verfolgt. Oder es ist vielleicht kein Verfolgen, aber man kommt in der Zeit der Aufnahmen nicht davon los.
In diesen beiden ersten Bänden sind uns bestimmt 20, 30, 40 verschiedene Stimmen begegnet. Wie machst du das, dass diese Stimmen abrufbar sind?
Das hat sich ja so entwickelt, dass bestimmte Figuren in dem Roman natürlich auch beschrieben werden und dann auch gerade mit ihrer Körperlichkeit beschrieben werden. Also wenn eine Körperlichkeit schon vorgegeben ist, dann versuche ich diese Körperlichkeit auch stimmlich irgendwie herzustellen. Also bei den Zwergen verändere ich auch vor dem Mikrofon meine Körperhaltung und werde dann schon so ein bisschen massiger. Dann arbeite ich so ein bisschen mit dem Unterkiefer und atme dann auch mit dem Zwerchfell. Das ist bei den Zwergen relativ einfach. Bei den anderen Figuren muss ich mich anders behelfen. Dann entsteht plötzlich durch das Lesen dann nochmal die Figur und ich weiß nicht so ganz genau, wie ich das immer abspeichere. Das entsteht in dem Augenblick, wo ich wirklich verstehe, was ich da lese. Plötzlich taucht diese Figur auf und das ist ganz automatisch eigentlich. Also ich kann da das gar nicht so steuern. Ich sehe die dann vor meinem geistigen Auge. Jord sehe ich, dass er eben so ein bisschen zögernd und stotternd spricht. Saphira eben ein bisschen britischer, ein bisschen langsamer. Da legen wir dann eher auch immer noch so diesen Hall darüber. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Entsteht eigentlich automatisch. Ich habe aber, muss ich jetzt dazu sagen, im Vorfeld, als ich wusste, dass wir uns jetzt hier an den dritten Teil machen, habe ich dann nochmal in die Hörbücher der ersten beiden Bände reingehört und habe mir noch mal so ein paar Stimmen angehört, wie ich das gemacht habe und hoffe, dass sie jetzt auch abrufbereit sind. Also ich musste mich wieder daran erinnern. Aber zum Beispiel Oryk ist so eine Figur, die ich persönlich auch sehr liebe, weil er einen gewissen Witz hat. Die
Oryk ist
Figur
ein Zwerg.
Oryk ist ein Zwerg, genau, und der zeichnet sich eben dadurch aus, dass er eben, so habe ich ihn dargestellt, nach bestimmten Sätzen eben immer so etwas auspustet und ausatmet, also so macht. Und diese Figur musste ich mir eigentlich gar nicht anhören, weil die hatte ich noch ziemlich gut im Kopf.
Das heißt aber, diese Eragon-Welt ist dir nach wie vor sehr, sehr vertraut geblieben. Also diese Band 1 und Band 2, das hat sich so tief in dich rein gebrannt, dass du diese Welt einfach jetzt für dich auch so neu entstehen lassen kannst.
Also sie taucht wieder auf. Sie hat sich ja, glaube ich, nicht großartig verändert. Es sind ja eigentlich die gleichen Figuren, die auftauchen. Da kommen natürlich noch ein paar neue dazu,
Die wir jetzt hier nicht verraten
die wir jetzt
dürfen.
natürlich nicht verraten dürfen, damit es auch schön spannend bleibt. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie ich einige Figuren darstellen werde. Also es tauchen zum Beispiel neue Figuren auf, von denen ich jetzt noch keine richtige Ahnung habe, wie ich sie sprechen werde. Aber das werde ich dann zusammen mit der Regisseurin entscheiden, wie ich das machen werde.
Wann hast du eigentlich festgestellt, dass deine Stimme so wandelbar ist?
Ist die so wandelbar? Ich habe das nie festgestellt. Ich mache mir darüber beim Lesen eigentlich auch gar nicht so viel Gedanken. Ich lese das eigentlich so vor, wie es mir Spaß macht, was vorzulesen. Und wenn ich merke, jetzt kommt ein Dialog und da redet ein Elf und ein Zwerg oder ein Drache und ein Urgal, dann liegt es eigentlich auf der Hand, dass man diesen Dialog unterschiedlich darstellt. Man könnte den natürlich auch ganz einfach lesen. Ich weiß, es gibt auch Leute, die zum Beispiel solche extrem gespielten Szenen bei Hörbüchern gar nicht so mögen, weil sie sagen, ich möchte das lieber ganz klar vorgelesen bekommen und mir dann eigentlich die Stimme dazu denken. Ich möchte das nicht so als One-Man-Show da präsentiert bekommen. Das ist bei mir aber bei diesen Fantasy-Geschichten, finde ich, schreit es danach, dass man das eben auch ein bisschen voneinander absetzt. Und das macht mir auch Spaß, sowas zu machen, obwohl es natürlich wahnsinnig anstrengend ist, wenn unterschiedliche Figuren reden und es ist ja auch eine körperliche Anstrengung, diese Stimme dann so zu verdrehen und so einzusteigen, dass dann genau dieser Charakter rüberkommt. Aber dass meine Stimme so wandelbar ist, ich meine, ich mache das jetzt schon als Hörspieler, so bezeichne ich mich auch, bezeichne mich nicht jetzt als Schauspieler, sondern ich arbeite ja in erster Linie mit meiner Stimme nur. Das mache ich eben schon seit 1972. Also ich bin da schon ziemlich jung eingestiegen und darüber denke ich gar nicht so nach. Und ob die so wandelbar ist, die muss so sein, wie sie jetzt ist, sonst kann ich eigentlich so auch gar nicht arbeiten.
Könnte man sagen, dass du ja durch deine ganzen Hörspielerfahrungen, die du gemacht hast, das heißt ja, das ist eine Arbeit, die ganz, ganz stark so im Dialogischen auch funktioniert, dass das vielleicht für dich auch ein Vorteil ist, jetzt in so einem Hörbuch so stark in die Dialoge reinzugehen?
Das kann schon sein. Dieses dialogische Arbeiten, damit bin ich eigentlich groß geworden. So habe ich das eben oft auch gemacht, Dialoge zu sprechen. Das macht mir persönlich eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß, wenn Leute miteinander reden, wie sie miteinander reden, dass der eine eben langsamer spricht und der andere schneller oder aufgeregter ist oder dass der andere eben auch eine tiefere Stimme hat. Ich glaube, dass mir das schon vieles erleichtert, dass ich weiß, wie sowas funktioniert. Aber das passiert natürlich auch, dass es mir nicht sofort gelingt. Also manchmal muss ich eben mehrmals ansetzen, um dann wirklich genau diese Haltung oder diesen Sinn des Satzes zu verstehen. Was will der damit ausdrücken? Nicht nur, dass die Worte sauber ausgesprochen werden, sondern dass die Haltung auch stimmt. Dass zum Beispiel Emotion einfließt. Wenn jemand eben verzweifelt ist, dann klingt es anders, als wenn er eben völlig emotionslos spricht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe und weiß auch, wie es funktioniert. Man kann es aber natürlich immer anders machen.
Fantasy ist ja jetzt seit vielen Jahren schon so erfolgreich. Woran liegt es, dass Fantasy-Literatur so erfolgreich ist? Bei jungen Lesern, aber auch bei erwachsenen Lesern?
Ich glaube, mit der Fantasy ist das so, das funktioniert deswegen so gut, weil es eigentlich auch nochmal eine Parallelwelt darstellt zu der Welt, in der wir uns jetzt bewegen. Und man kann da einfach wunderbar hinabtauchen. Es passieren eben Sachen, die im Hier und Jetzt niemals passieren würden. Also es wird gezaubert, es ist eine fantastische Welt. Und die Welt, in der wir uns bewegen, im Alltag, die ist nun nicht so besonders fantastisch. Die ist oft sehr anstrengend oder manchmal auch ein bisschen langweilig. Fantasy funktioniert deswegen so gut, weil man sich mit den Helden identifizieren kann. Bei Eragon ist es ganz toll, der macht ja eine unglaubliche Entwicklung durch. Es ist ja eine Initiationsgeschichte. Also vom jungen Bauernjungen wird er dann eben wirklich zum Drachenreiter. Und das ist was man sich selber vielleicht nicht vorstellen kann. Aber man hat die Möglichkeit, in dieser Figur Abenteuer zu erleben, die man im Alltag eben nicht erleben würde.
Freust du dich jetzt schon auf den vierten Band von Eragon?
Ich glaube, in erster Linie freue ich mich jetzt erstmal auf den dritten.
Dann, Andreas Fröhlich, vielen Dank für das Gespräch.
Aber gerne doch.